Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 66 von Single Trails und Single Mold. Und heute ist eine ganz spezielle Folge, weil wir nicht wie gewohnt irgendjemanden aus dem Hintergrund der Bike-Szene interviewen, sondern wir interviewen jemanden aus dem Vordergrund der Bike-Szene, und zwar Steffi Maat. Hallo. Ah,
Hallöchen, das ist ja ein nettes Intro, der Vordergrund der Bike-Szene.
Der Vordergrund.
Ja, das ist schön, wenn du mich im Vordergrund der Bike-Szene siehst.
Der Grund, warum wir jetzt hier zusammensitzen und heute diese spezielle Sonderfolge machen, ist, dass wir in 2 Wochen auf einen, ja, wir können sagen, Deutschland-Ride gehen mit den Gravel-Bikes. Und zwar ist unsere Idee, einmal von Dresden über das Chiemgau, dann komplett in Bayern und Baden-Württemberg bis nach
Allgäu, Bodensee, Freiburg.
Freiburg und dann hoch nach Stuttgart zu fahren. Wie genau das alles vonstatten gehen soll, das besprechen wir nachher noch. Und wie wir auf die Idee gekommen sind, das zu machen, das besprechen wir jetzt. Und zwar, Steffi, wir kennen uns schon tatsächlich irgendwie gefühlt seit einer Ewigkeit. Weißt du, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben?
Da habe ich jetzt auch drüber nachgedacht, weil wir drüber gesprochen hatten. Wir hatten es kurz angerissen und ich habe aber den Gedanken nicht zu Ende geführt. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr.
Ich glaube, so richtig kennengelernt haben wir uns tatsächlich auf La Palma.
Aha. Ja, wie die meisten.
Wie die meisten Leute aus dem Vordergrund der Bike-Szene.
Genau, weil La Palma ist auch einfach die Bühne der Bike-Szene, zumindest im Winter.
Genau. Und da warst du als Guide unterwegs oder bist halt kurz vorbeigekommen, mehrfach. Und ich war immer da die ganzen Winter zugegen. Und da haben wir uns kennengelernt und haben wir die ersten Trips auch gemeinsam gemacht. Und zwar unser erster gemeinsamer längerer Trip ging nach Kanada.
Ah, ja, stimmt, wir waren zusammen in Kanada, ja. Das war sogar, glaube ich, sogar einer meiner ersten Male in Kanada oder das erste Mal, ja. Ich erinnere mich.
Ich weiß noch, dass dieser Trip relativ schnell hätte auch zu Ende gehen können.
Wieso?
Na, ganz einfach, weil ich dir fast die Hand gebrochen habe am ersten Tag, ungefähr 2 Stunden, nachdem wir dort gelandet sind. Und zwar sind wir in Vancouver gelandet, haben unseren Mietwagen geholt, waren auf dem Weg nach Whistler. Und ich saß hinten und du saßt vorne und du hattest noch so die Hand an dieser B-Säule und ich schepper halt einfach die Tür zu.
Ja, ich erinnere mich. Das habe ich versucht zu verdrängen. Aber ich dachte mir dann auch am Anfang so, oh Mann, ey, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war mit Tobi. Und ich weiß gar nicht, wer noch, da waren noch 2 andere Leute dabei.
Wolfgang Watzke war noch mit dabei.
Genau.
Und ja. Daniel Schäfer.
Ja, genau. Und dann, ich dachte so, oh, mit 3, ich meine, ich kannte euch ja alle 3 so ein bisschen, aber nicht so richtig gut. Und dann so mit 3 Typen, die man so halb gut kennt, irgendwie auf der anderen Seite der Erde, auf Mountainbikes und in Terrain, was jetzt nicht unbedingt einfach ist, immer. War schon spannend.
Ja. Aber wie gesagt, bis aufs Bike hast du es ja fast nicht geschafft. Und nur dem guten Spaltmaß der amerikanischen Autos hast du zu verdanken, dass da deine Hand nicht bei gebrochen ist.
Ja, danke nochmal, Tobi.
Ja,
danke.
Gerne.
Sonst werden wir jetzt hier auch nicht sitzen.
Und dann waren wir 3 Wochen zusammen in Kanada unterwegs. Mhm. Das war eine sehr coole Zeit. Und,
das war aber auch richtig lange her. Wann war denn das? 2012?
Ja, das kann sein. Ja. Ich weiß nicht, das ist tatsächlich schon lange her.
Ja, krass.
Ja, da sind viele, viele interessante Geschichten passiert auf dem Trip. Die
ich alle vergessen habe. Kann mich wirklich an nichts erinnern.
Ja, mein Hirn ist ja, kann sich ja nicht so viel merken, aber für Quatsch ist es unglaublich empfänglich. Und eine von den Geschichten, die ich da tatsächlich erlebt habe.
Ach nein, jetzt kommt auch noch eine.
Nein, die hat noch nicht mal was mit dir zu tun.
Okay, das ist gut.
Sondern ich habe mit Wolfgang in einem immer die Zimmer geteilt und wir hatten immer diese King-Size-Betten in diesen billigen Unterkünften, wo wir waren. Und irgendwann, also wir waren insgesamt 2,5 Wochen, 3 Wochen unterwegs oder so. Und relativ am Ende des Trips mein Wolfi so, sag mal, kannst du mir mal kurz meine Boxershorts zuwerfen? Ich guck ihn so an und meinte so, Digga, wirklich? Hast du keine Boxershorts an? Und nach 3 Wochen sagt er, nee, ich schlaf immer nackt.
Oh Gott, okay, jetzt wissen es alle.
Ja, ist, aber das hat sich nachhaltig bei mir festgebrannt.
Ja, vor allen Dingen haben die ja dann in Amerika und Kanada ja immer diese Betten mit dieser einen großen Decke, ne? Mm. Habt ihr dann unter einer großen Decke gelegen?
Ich weiß gar nicht, wie wir es gemacht haben. Ja, es war auf alle Fälle
spannend.
Ein wahnsinns Trip, ja. Genau, und dann sind wir weiter in Kontakt geblieben und haben aber dann danach, glaube ich, gar nicht mehr so viel gemeinsam gemacht.
Nö, also ich glaube, da hat dann jeder so seins gemacht und wir haben ja in den ganzen Jahren einfach immer mal, ich meine, klar, in der Bike-Szene läuft man sich ständig über den Weg, irgendwelche Events und so weiter und so fort, aber ich glaube, es war tatsächlich diese eine Ride letztes Jahr, wo du so ein Bikepacking gemacht hast und dann irgendwie, also ich war zu Hause und es waren irgendwie 5 Tage frei und danach wollte ich in den Süden fahren, ich habe ja auch eine Wohnung in München. Und dann hast du gesagt, hey, lass doch morgen mit den Fahrrädern losfahren, nach Leogang zum Downhill-Weltcup. Und ich wollte sowas schon immer machen und dachte mir so, ja, Tobi, geile Idee, aber das hättest du mir einfach vielleicht 3 Tage vorher sagen können. Und ich war dann nicht so spontan, einfach weil ich ja schon gerne plane, so, also prinzipiell. Und das ging dann nicht, aber ich bin dann die letzte Etappe ja mit dir mitgefahren von... Vom Jasper aus, ne? Von Weyern, genau. Wenn man beim Jasper geparkt, nach Leogang. Genau, das war eigentlich die einzige Sache, die ich mich erinnern kann, die wir jetzt in den letzten Jahren zusammen gemacht haben. Davor.
Genau, davor auf alle Fälle nicht. Und danach waren wir gemeinsam, haben wir einen Trip durchs Erzgebirge gemacht.
Stimmt.
Hast du unseren Erzgebirgstrip vergessen?
Nee, natürlich nicht.
Verdrängt.
Nee, das war auch mega cool, ja. Vor allem jetzt, das Magazin ist ja jetzt, glaube ich, vor 2, 3 Wochen rausgekommen.
Genau.
Das war so ein Beiheft im Bike-Magazin und da habe ich auch zum ersten Mal so richtig die Bilder gesehen, weil das war ja so ein Stress, das waren glaube ich 5 Tage und wir waren an 25 Spots, glaube ich.
Ja, so. Wir haben das Briefing bekommen und wir haben von vornherein schon gesagt,
das funktioniert nicht,
das ist nicht machbar und es war wirklich so, dass Philipp Schaffer hat das geleitet und der war auf alle Fälle auch immer richtig motiviert, dass wir das alles schaffen und dann war, ja, du hast 15 Minuten dort, um die Region zu fotografieren und dann fahren wir weiter und...
Weißt du, am Anfang dachte ich, das funktioniert, das wird nie funktionieren, weil wir sind halt so. Also wir haben ja auch gestern zum Beispiel uns hier getroffen, um so ein bisschen unser neues Projekt vorzubereiten und wir wussten ja beide schon, das kriegen wir nie hin. Also ich meine, wir wollten das alles gestern fertig kriegen, jetzt ist der nächste Tag. 15 Uhr. Wir haben immer noch nicht alles fertig. Und ich wusste einfach, das wird nichts. Und dann hat dabei der Philipp echt so einen Druck gemacht, was auch gut war, weil wir haben tatsächlich jeden Spot abgearbeitet.
Das Problem ist, dass wo es wirklich, ja, was wir dadurch einsparen mussten, weil natürlich hat es nicht immer genau zeitlich geklappt, aber was wir einsparen mussten, war das Essen.
Ja, es gab einfach nichts zu essen.
Am Anfang sind wir halt in dieses Auto gekommen, wo Philipp eingekauft hatte und das war...
Der wusste das schon.
Er wusste das schon, dass das nichts wird. Und dann hat er aber einfach so eine riesige Box mit Bounty und allem möglichen Krempel und Scheiß gekauft. Und
ja, wir haben schon gegessen, aber halt ungesund und zwischendurch.
Ja, und das Problem ist, nach dem 2. Tag war diese Box leer. Er wusste schon, dass wir Hunger haben, aber er hat, glaube ich, nicht so ganz gecheckt, wie viel doch so Mountainbiker essen können während so einem Fotoshooting. Und ich kann mich so erinnern, dass... ja, einer so dieser epischen Tage in einem Leben eines Mountainbikers, wie wir so komplett durchgeschwitzt, dreckig auf der abgesperrten Terrasse eines Dönerladens in Salfen und so ganz einen Döner reingeschoben haben, weil es hatte alles zu. Wir waren viel zu spät. Geben, ja. Die wollten uns den nicht drinnen verkaufen, weil sie auch zumachen wollen. Und dann sind wir echt so über diese Absperrung geklettert und haben da bei denen auf der Terrasse gesessen.
Darf ich noch kurz was hinzufügen?
Ja.
Das war mein Geburtstag.
Stimmt.
Ich wollte den ganzen Trip nicht machen, weil ich immer so gerne meinen Geburtstag feiere zu Hause ganz groß. Und wir waren ja auf diesem Sachsen-Trip, das ist ja gleich nebenan bei zu Hause. Und ich dachte, vielleicht können wir das irgendwie schieben, dass ich nach Hause kann zu meinem Geburtstag. Und dann dachte ich, okay, das klappt nicht, vielleicht wird mein Geburtstag trotzdem schön. Und dann haben wir da diese
Spoiler? Nee.
Ja doch, es war schön. Ihr habt mir einen Kuchen besorgt und so, den genau, haben wir dann auch noch irgendwo...
Also der Tag davor war schön, der war wirklich sehr geil, weil wir nämlich in deinen Geburtstag reingefeiert haben. Also wir haben alle in deinen Geburtstag reingefeiert, während du kurz vor Ende um 23.30 Uhr oder so einfach ins Bett gegangen bist.
Ja, ich konnte nicht mehr. So ist das, wenn man über 30 ist. Da ist dann auch Schicht im Schacht.
Von daher, genau, ja, das sind so die Erfahrungen an die letzten Trips zusammen, die eigentlich immer sehr, sehr lustig waren.
Ja,
auf alle Fälle. Und dann haben wir uns halt irgendwann gedacht, okay, cool, das hat jetzt geklappt mit einer Leogang fahren. Zusammen 90 Kilometer.
Es waren über 100.
Nein, es waren 90 Kilometer. Aber es waren viele Höhenmeter, das muss man sagen. Hm. Auf alle Fälle über 100 Höhenmeter. Und nachdem, du hast relativ gut gelitten auf dem Weg.
Der Anfang war gut. Man muss sagen, der Anfang war gut. Die erste Hälfte war tipptopp und es war sehr mega schön, einfach durch die Berge zu fahren. Und auch dieses Ziel vor Augen zu haben. Also so, wir hatten ja das Ziel, so richtig schön Lycra aufgestrapst beim Downhill-Weltcup einzufahren. Und uns das Finale anzugucken. Und wir hatten ja auch nichts dabei. Also so zum Umziehen war halt nicht. Und ich dachte so, das wird einfach richtig lustig. Aber der zweite Teil war halt dann doch eher hart.
Das war dann bergig und so?
Ich bin schon so oft mit dem Auto nach Leogang gefahren, aber mir ist noch nie aufgefallen, dass es am Ende halt einfach nochmal so 500 Meter bergauf, 500 Höhenmeter. Ja.
Und naja, dann haben wir gedacht, okay, cool, jetzt haben wir 95 Kilometer ungefähr zusammen geschafft. Lass uns einfach die nächste Tour mal 1300 Kilometer planen. Und zwar eben durch die, ja, einmal durch Süddeutschland im Grunde.
Genau, also die Idee, so ein Bikepacking mehrere Tage zu machen, hatten wir schon lange. Aber dann, wie wir es genau machen, ich glaube, das haben wir jetzt so oft umgeändert. Das geht ja schon seit letztes Jahr September oder so. Also wir planen jetzt ja schon über ein halbes Jahr.
Das ist interessant, dass dieses Thema einfach jetzt aktueller ist, wie es eigentlich sein kann. Und wir haben das aber halt schon geplant, als man das alles noch nicht absehen konnte. Aber genau, und dann haben wir immer wieder die Touren angepasst und haben halt mit verschiedenen Partnern zusammengearbeitet da. Und jetzt ist halt unser Plan. Wir arbeiten nämlich in Dresden mit Beast und mit Bike24 zusammen. Und wir haben uns überlegt, wir möchten einfach Pakete ausliefern für verschiedene Profiathleten.
Genau, die dann einfach zu Hause besuchen. Das war so ein bisschen die Idee, dass es auch spannender wird für uns, dass man auch irgendwie ein Ziel hat, außer es zu schaffen, einfach zwischendurch ein paar Leute zu besuchen und mal zu gucken, wie die eigentlich leben. Finde ich halt immer wieder cool, weil eigentlich, man sieht sich immer auf Events, aber eigentlich weiß man nie, wie die Leute eigentlich leben. Kann man auch mal dazu sagen, Tobi übrigens lebt sehr schön. Also wir sitzen ja gerade in seinem Wintergarten und ich bin mega neidisch, weil ich halt immer noch bei meinen Eltern bin. Und da ein Zimmer in München habe und alles verteilt ist. Ich wohne auch, ja, eigentlich sind vier Teile. Bei meinen Eltern in Brandenburg, in München in diesem einen Zimmer, in meinem Auto, in meinem Bus ein bisschen. Und auf La Palma habe ich auch noch ein paar Kisten stehen.
Ja.
Aber du hast halt hier einfach dir so ein Schloss geschaffen.
Ein Schloss, ja.
Respekt. Muss ziemlich erfolgreich sein, der Podcast.
Ist unglaublich. Ja, mit diesem Podcast machen wir Millionen. Aber sag das bitte nicht dem Jasper, weil der weiß davon nichts. Genau, und dann haben wir... Also bist du auch jemand, der einfach so gerne in so Leben von anderen reinschaut?
Ja, voll. Also ich finde das voll gut. Vor allem, weil das halt Leute sind, weil Mountainbiken unser Leben ist und wir so viel damit zu tun haben und so viel auch mit diesen Leuten. Also es ist ja eigentlich wie eine Familie. Also diese ganzen Leute, die kennt man so lange und man hat ja auch keine Zeit daneben noch andere Freundschaften zu pflegen. Also ich versuche schon die Familie so ein bisschen immer zu besuchen und das intakt zu halten, aber dann noch andere Freunde, das ist super schwer. Und das ist eigentlich meine Familie und das finde ich halt schade, dass man so wenig Zeit verbringt damit, die auch mal zu besuchen und so sehen, wie die leben, ja.
Ja. Ich finde es tatsächlich auch super interessant zu sehen, wie andere Leute leben. Ich gucke mir auch immer so Dokumentationen von irgendwelchen Sportlern oder so
MTB
an.
MTB Cribs.
Ja.
Nee, MTB. Nee, MTB. MTB Cribs, das ist die nächste Idee.
Ja.
Psst, verratet's keinem. Aber ich meinte jetzt MTB Cribs.
Genau. Was MTB Cribs haben wir tatsächlich schon vor ungefähr 7 Jahren umgesetzt.
Oh Gott.
Und da waren wir bei Brian Lopes zu Hause in Laguna Beach.
Wer sind wir?
Philipp und ich. Es war auch sehr faszinierend, weil man sich nicht so ganz vorstellen kann, wie der Typ lebt.
Aber ihr wart nur bei ihm oder auch bei
mir? Ja, wir waren nur bei ihm und das hat danach geendet. Wir wollten eigentlich eine komplette Serie machen, aber es ist dann irgendwie, hat es nicht funktioniert.
Es war dann so hart mit Brian Lopes.
Es war so hart mit Brian Lopes. Ja, der ist ja einfach einer der sympathischsten Menschen der Welt. Und deshalb haben wir gedacht, nee, lass mal.
Okay, ja, aber eigentlich fände ich das cool. Könnte man wieder aufleben lassen.
Das Problem ist tatsächlich, dass viele Leute das auch gar nicht zeigen wollen, wie sie...
Ja, ja, klar.
Also ich hänge das jetzt auch immer nicht so ganz auf, an die große Glocke, wie ich wohne. Und du machst jetzt auch nicht so viele Fotos davon, wie du wohnst.
Ja, weil das auch einfach nicht gut aussieht. Ja.
Aber ja, ich glaube, daran ist das tatsächlich damals gescheitert.
Dass die Leute das nicht so, ja.
Ja.
Aber die 5 Pros, die wir jetzt besuchen werden, die
haben Bock.
Die haben, obwohl ich glaube, also ein oder zwei davon wissen noch gar nicht, dass wir kommen. Also.
Ja, ich wollte gerade sagen, die haben Bock. Naja, gut, die haben einfach keine Ahnung, was wir mit denen machen.
Wir kommen dann einfach.
Wir kommen einfach.
Ja, nee, also der Plan ist genau, dass die bei Bike24 was bestellen und wir fahren dann mit den Päckchen von Dresden los und bringen ihnen das nach Hause, so komplett CO2-frei. Obwohl ich mich jetzt belehren lassen habe, es ist gar nicht CO2-frei, weil das, was wir bei der Tour mehr essen, wie wir sonst essen würden, das ist dann schon, kommt dann schon noch auf die CO2-Bilanz.
Ah ja, okay. Also dann ist es quasi eine fast CO2-freie Lieferung.
Und wir haben ja auch schon bemerkt, jetzt im Training, also es ist ja tatsächlich so, dass wir uns jetzt schon ein paar Wochen vorbereiten, dass man auch wirklich mehr isst, also essen muss.
Also ich habe erstmal bemerkt, dass ich mal trainieren muss. Das war das größere Problem.
Ja, wir sind tatsächlich jetzt gerade eben reingekommen von unserer ersten gemeinsamen Tour, nachdem wir beide autark voneinander trainiert haben.
Und es hat relativ lange gedauert, bis Steffi angefangen hat zu trainieren. Und ich wurde echt so ein bisschen nervös und habe mir gedacht, oh je, ob das was wird, ey, was machen wir denn da? Und da habe ich irgendwann gesagt, ey Steffi, nimm doch so ein E-Rennrad. Und darauf hat sie einigermaßen okay reagiert. Nach außen hin?
Nee, also ja, ich dachte so, ja, E-Rennrad, da habe ich erstmal gegoogelt so, was es da so gibt und ein bisschen ein paar Sachen durchgelesen. Dann habe ich so mit Trek telefoniert und habe gesagt, wie findet ihr denn das, wenn ich da jetzt mit zum E-Rennrad? Und die so, ja, voll geil. Und dann habe ich einfach eins bestellt. Also ich finde die Idee immer noch gut, aber dann habe ich halt doch irgendwie den Ehrgeiz des... auch so ohne E zu schaffen.
Und der Ehrgeiz wurde dann irgendwann gelockt. Ich habe eine Insta-Story gemacht, wo ich über 100 Kilometer gefahren bin, hab dich drauf vertaggt und hab geschrieben, und wie schaut's so mit deinem Training aus, Steffi?
Trainierst du schon?
Und ich glaube, es hat nicht mal 24 Stunden gedauert. Dann kam eine Insta-Story zurück mit deutlich mehr Kilometer. Und zwar irgendwie 120 oder so. Dann bin ich 135 gefahren und du 150. Und das ging jetzt immer so weiter und ich bin mal gespannt, ob wir beide komplett übertrainiert irgendwie am Start davon stehen.
Also ich habe ja tatsächlich, muss ich sagen, gar keine Ahnung. Also ich habe keine Ahnung. Du hast ja gerade noch erzählt, die Anne, jetzt habe ich schon wieder den Nachnamen vergessen.
Terpsa.
Genau, die letztes Jahr Weltcup. Oh Gott, du musst sie vorstellen. Auf alle Fälle hat sie dir so ein paar Tipps gegeben und jetzt hast du gesagt, jetzt muss ich nochmal zum Bike-Fitting und wir müssen hier und da noch Stellschrauben drehen und das finde ich halt jetzt super spannend. Auch sich zu überlegen, wie ernähren wir uns da, was ist richtig zu essen, welche Produkte müssen wir benutzen, brauchen wir Sitzcreme oder nicht? Immer noch eine große Diskussion. Das finde ich halt also so spannend, also Wahnsinn.
Ja, tatsächlich ist für mich auch so ein bisschen das Problem, dass ich gar nicht so richtig weiß, wie ich mich auf so ganz langen Touren ernähren muss. Weil ich habe früher immer viel Rennradtrainingslager auf den Kanaren gemacht und so. Aber da wusstest du ernährst dich am besten mit Papas Arrugadas und irgendwelchen Albondigas an der Tankstelle. Und das macht schnelle Beine. Und
ich glaube tatsächlich, das ist auch, wenn du mal eine Tour fährst oder 2 oder 3 Tage am Stück, dann kann man ja das irgendwie auch alles so ein bisschen durchpressen. Aber wir sind ja am Ende insgesamt 14 Tage unterwegs. Wir fahren 10 Tage Rad und haben die anderen Tage eben so Produktion bei den Leuten zu Hause, was dann halt nicht heißt, dass wir dann nichts machen, sondern die sind dann wahrscheinlich völlig heiß, weil wir wollen ja ihre Hometrails zeigen und so, also nicht nur, wie die zu Hause leben, sondern auch schauen, wo gehen die eigentlich Mountainbiken oder Gravelbiken. Also der erste, den wir besuchen werden, dürfen wir das schon spoilern?
Ja.
André Wagenknecht, da freuen wir uns schon sehr drauf, weil er ist ja ein sehr lustiger Kollege. Und er hat uns schon verraten, ja, dann habe ich hier noch Gravel, überall und da können wir noch fahren und da können wir noch schön Eck und ja, ich glaube, der Off-Day wird...
wird härter wie das davor.
Genau. Ja, mal schauen.
Als zweites fahren wir dann zum Andi Wittmann runter an den Chiemsee.
Da kann ich nur hoffen, der stellt uns drei E-Bikes hin.
da bin ich auch sehr gespannt, weil ich weiß nur, also als ich das letzte Mal mit Andi gemacht habe, Andi irgendwas gemacht habe, da meinte er, ja, er müsste jetzt unbedingt da anfangen, ja, er müsste sich jetzt auch unbedingt ein Haus kaufen oder so. Und jetzt mittlerweile hat er, glaube ich, ganz gut zugelegt und nochmal ein paar Wohnungen und so. Also bei dem ging tatsächlich auch in den letzten Jahren richtig was. Der ist, glaube ich, im Autobereich auch sehr, sehr gut aufgestellt und sehr am Start. Da bin ich sehr gespannt, was so bei dem passiert, weil ich kriege das nicht so viel mit, was wirklich in seinem Leben passiert. Er hat jetzt auch ein Kind und eine Frau und ja, es wird sehr, sehr spannend, weil früher habe ich hin und wieder mal was mit ihm gemacht, ihn einfach wieder zu treffen.
Ja, freue mich auch. Ja. Also ich wohne ja da jetzt auch in der Nähe und da freue ich mich auch schon drauf, einfach da in der Ecke zu sein, weil ich dann immer vielleicht auch nochmal abbiegen kann. Dann kann ich es
nach Hause, genau.
Kann ich mir nochmal anders überlegen.
Also Tobi, ich bin jetzt raus.
nee, auf Andi freue ich mich auch voll, ja, auf alle Fälle. Weil bei dem zu Hause war ich noch nicht, obwohl ich wahrscheinlich schon 5-mal dran vorbeigefahren bin.
Dann geht's für uns weiter einmal durch an München vorbei.
Genau, haben wir gerade noch gesprochen. Wir wollen eigentlich zu Ines Thoma und dem Max Schumann dort übernachten, aber die wissen auch noch nichts davon. Ja,
aber ich glaube, Max hört den Podcast vielleicht. Wir würden vorbeikommen. Und genau, aber besuchen werden wir dann, wenn alles gut geht, den Ralf Neff. Der wohnt auf der anderen Seite des Bodensees, auf der Schweizer Seite. Und das könnte so ein bisschen das Problem werden. Ja. Weil durch die Corona-Geschichte ist die Schweiz halt noch nicht zugänglich für uns. Und wir sind jetzt gerade so ein bisschen am Checken, wie das alles so ist, ob wir das alles hinbekommen, dass wir uns eine Sondergenehmigung holen, um darüber zu fahren. Aber wenn nicht, haben wir uns auch schon einen guten Ersatz organisiert, und zwar einen Triathleten aus
Freiburg.
Aus Freiburg?
Maurice. Clavel heißt er, glaube ich. Jetzt will ich das nicht falsch sagen. Ja, ich hoffe, das ist richtig.
Und ja, mal schauen, was davon funktioniert. Und
das wird das Grand Finale.
Nee, dann haben wir noch zwei Leute.
Ah, dann kommen noch zwei.
Ja, genau.
Zweimal zwei, also ist auch was. Und da braucht zwei große Namen.
Genau, und zwar als erstes besuchen wir dann Markus Klausmann, der ja 13-facher deutscher Downhill-Meister.
30-facher
Downhill-Meister. 30-facher.
Gefühlter 300-facher Downhill-Meister.
Genau. Und mit dem möchten wir auch so ein bisschen schauen, weil der hat sich ja jetzt sehr in Suspension-Tuning reingearbeitet und ist da sehr erfolgreich. Und das wollen wir uns auf alle Fälle auch anschauen, wie er das so, alles so umsetzt und wie sich das alles so entwickelt hat, weil den kennen wir natürlich auch nur von den Rennstrecken. Und dann geht's für uns weiter zu Manuel Fumic nach Kirchheim.
Ja, das war, glaube ich, auch richtig gut.
Da habe ich auch richtig Bock drauf. Ja. Und das wird bestimmt total toll, wenn er mit uns Radfahren will, nachdem wir da schon ein paar Tage unterwegs sind.
Das ist wenigstens eine gute Ausrede.
Ja.
Also da, glaube ich, machen wir also keinen Meter mehr.
Ey, wir können echt super easy mit dir mithalten, aber jetzt, heute ist echt... Ah.
Aber ich glaube tatsächlich, also was mir jetzt oft passiert ist bei diesen langen Sachen, dass ich ganz am Ende plötzlich, also wenn du wirklich durch einen tiefen schwarzen Tunnel gegangen bist, am Ende es richtig abgeht. Hm. Also da habe ich irgendwie, da tut da nichts mehr weh, genau. Da bin ich irgendwie, also das kennen bestimmt viele, die so Ultra-Sachen machen. Also ich fühle mich schon ultra. Aber das hört man ja oft, dass die dann in so einen Rausch kommen. Und ich hatte schon jetzt das Gefühl, ich war so oft mal so... High. Genau. Also da, wo es einfach dann ist man über das tiefe Tal hinweg und dann läuft es richtig gut.
Ich werde dich einfach daran erinnern, wenn wir so drei Viertel der Tour hinter uns haben. Nee, Steffi.
Wann kommt jetzt der Rausch?
Wann kommt die zweite Luft? Ja.
Ja, mal schauen. Also ich glaube, das wird sich... Also vieles, man kann, glaube ich, jetzt so viel planen, wie wir wollen. Ich plane halt so gern. Ich meine, Tobi, der kriegt schon die Krise. Ich habe jetzt wirklich in den letzten 3 Wochen, glaube ich, jeden Tag angerufen. Oder?
Also, ja, auch mehrmals.
Ja, oder mehrmals. Weil ich das einfach komplett durchplanen will. Aber ich glaube, wir müssen da echt so ein bisschen... also du hast mir jetzt so ein bisschen beruhigt. Hast gesagt, okay, wir kriegen das schon hin. Und ich glaube, das wird einfach gut werden.
Ja. Wir haben ja guten Support dabei. Und zwar zuerst kommt ein...
Frankie!
Kommt dein Vater mit?
Mein Vati, ja, das ist jetzt also tatsächlich so, dass wir früher so viel Rennen gefahren sind, schon seit 1997 fahre ich Rennen. Warst du da schon geboren?
Da war ich, ja, gerade so.
und wir sind da immer mit dem Wohnwagen durch ganz Europa getingelt und meine Eltern haben ihr ganzes Leben eigentlich meinem Sport gewidmet. Also die fanden natürlich auch das auch cool, aber das fehlt denen jetzt. Irgendwann bin ich Downhill oder Vorcross erst und dann Downhill gefahren und es war halt so, die kennen nur, die sitzen halt auf ihrem Platz und gucken in die Arena und die Kinder fahren im Kreis und als sie dann irgendwie plötzlich auf so einen Berg hochstiefeln sollten, hatten die ja keinen Bock, um mich beim Mountainbiken zu sehen. Ja. Und das fehlt denen jetzt wahnsinnig, dass sie mit mir nichts mehr machen können und ich glaube, da hat er jetzt richtig Lust, der Vater, da einfach mal mitzukommen. Und
wissen das deine Eltern, dass ihnen das wahnsinnig fehlt oder sagst du das einfach, damit er mitkommt?
Nee.
Mensch, Fadi, dir fehlt das doch wahnsinnig, oder?
Nee, das ist tatsächlich so, wenn irgendwer zu uns nach Hause kommt, also wir hatten jetzt auch diese Bike-Festivals die letzten 2 Jahre bei mir zu Hause, die ich organisiert habe, dann kam zum Beispiel mal der, Timo Pritzel, jetzt habe ich aber lange überlegt, das ist peinlich, zum Beispiel zu uns nach Hause und noch so 2, 3 andere Leute, die halt bei uns dann gepennt haben und dann fangen meine Eltern halt an, voll aufzublühen. Dann geht es dann plötzlich, und damals, und dann sind wir da auf dem Weg nach Frankreich mit einem Wohnwagen und dann haben wir da einen Hooverlies beim Weltcup und hat der Jared Graves dann noch bei uns im Wohnwagen geschlafen und da kommen halt die ganzen Storys und dann erzählen die halt, dann freuen die sich, ja, dann sind die mega stolz und die, denen fehlt das, also die haben, glaube ich, schon Bock. Und da kann der Vater jetzt mitkommen und so ein bisschen uns supporten. Das sind ja auch die ersten 4, 5 Tage. Da haben wir dann auch noch das E-Rennrad im Auto. zur Sicherheit. Weil tatsächlich es so ist, dass die erste Tour die längste und anstrengendste ist. So mit, was sind es, 2100 Höhenmeter?
Ja, 170 Kilometer. Richtig gut geplant.
Genau, also wir haben es mit Komoot geplant. Da kann man auch nachschauen. Wir haben da so eine Mehrtages- oder so eine Collection. Wo wir genau langfahren. Vielleicht will der ein oder andere mal winken, mitkommen oder uns Essen reichen oder anfeuern.
Ja. Wir haben schon gesagt, es wäre uns ganz wichtig, dass wenn Leute uns wirklich begleiten möchten, sollten die über 1,70 sein und leichtes Übergewicht wäre nicht schlecht, damit die einen vernünftigen Windschatten machen.
genau, ja.
Und danach haben wir noch einen ganz anderen Support und zwar sind wir beide ja schon seit gefühlten Ewigkeiten Schwalbe-Athleten und Michael Kull von Schwalbe kommt mit und natürlich, der hat das irgendwie auch so erzählt, ja, ich muss die beiden unterstützen bei ihrer Tour und wir machen Bilder. Mir dabei erzählt, da kommt er eigentlich nur mit, um uns so richtig schön leiden zu sehen.
Ja, das wird er kriegen, denke ich.
Das kriegt er. Das können wir liefern.
Aber da freue ich mich auch mega, dass er irgendwie mitkommt, weil er ja auch früher bei den ganzen Wettkämpfen dabei war. Also ich kenne den auch immer so Race Support College und das fehlt mir halt auch einfach bei Rennen sein und dann da irgendwie abhängen in den Schwalbe-Pits und da freue ich mich drauf, ja.
Ja, das wird auf alle Fälle cool. Ich verbringe ja mittlerweile wieder relativ viel Zeit mit Michael und es ist immer mega lustig mit ihm. Von daher wird das sicherlich eine gute Zeit und eben, er hat auch eine fiese Seite.
Echt? Dann wollen wir mal sehen.
Ja, ich glaube, die werden wir, das wird sich schnell... Das wird sich relativ schnell einstellen.
Ja, schauen wir mal. Nee, aber es ist gut, dass er mitkommt und wir brauchen auch so ein bisschen Support, glaube ich. Dann. Also wir beide alleine. 14 Tage. 12.000 Höhenmeter. Das sind 12.000 Höhenmeter übrigens.
Wenn wir dann so nicht mehr können und so richtig fertig sind, dann können wir quasi unsere gemeinsame Aggression bündeln und einfach auf den Michael drauf werfen.
Ich glaube, so schlimm wird es nicht. Ja. Das ist auch eine Kopfsache. Also das habe ich jetzt auch gemerkt beim Training so. Das hast du mir ja auch gerade noch zugerufen. Also irgendwie die ganze Zeit. Also was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn ich mit jemandem zusammen laufen gehe oder Radfahren oder irgendwas, wenn wir das exakt selbe Tempo fahren, aber jemand hat immer 10 Zentimeter vor mir, da raste ich aus. Und genau das hast du gemacht. Und dann bin ich immer so rangefahren, damit wir auf einer Höhe sind, weil wir fahren ja dann schon dasselbe Tempo. Und dann bist du wieder vorgefahren. Und das macht es nicht wahnsinnig.
Gibt's ja nicht.
Und dann hast du gesagt, das muss ich jetzt lernen, dass man da auch einfach mal durchbeißen muss und damit umgehen muss. Also da gibt es halt keinen, und jammern gibt es schon gar nicht.
So und, schaut's aus.
Da war ich gleich mal ein bisschen kleinlaut. Ja. Weil am Ende des Tages bin ich wahrscheinlich der Schwächere und kann mit dem Druck nicht umgehen. Ja. Ja, das wird spannend. Das wird auch ein, wie kann man sagen, also nicht nur ein sportliches Projekt, sondern auch so ein mentales.
Ein mentales Projekt.
Ja.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich riesig. Wir werden auf alle Fälle davon berichten. Wir werden auf den sozialen Medien Bilder teilen. Ihr könnt uns alle beim Leiden live zusehen, weil eins habe ich auch gemerkt, dass es wenige Momente gibt, bei der Steffi beide Hände am Lenker hat, weil meistens ist irgendwo noch das Handy da und es muss noch eine Insta-Story gemacht werden, weil was nicht auf Instagram ist, ist nie passiert. Und bin ich sehr gespannt, was du da alles so produzieren wirst in der Zeit.
Ja, da bin ich auch mal gespannt. Das ist tatsächlich so, das denken auch immer alle von außen, dass das irgendwie so, ja, das soll ja auch so aussehen. Eigentlich ist es auch so, dass so nebenbei ein paar Videos hier und da, aber ich mache mir da schon also wirklich richtig Gedanken, was ist interessant und wie kann es gut aussehen und schnibbel da rum und also, dass die Videos irgendwie auch kurz und knackig sind und ich bin mal gespannt, wie das dann funktioniert nach so 8, 9 Stunden.
Wenn die Sonne den ganzen Tag auf den Kopf brät und dann einfach gar nichts mehr geht.
Ja, also da habe ich tatsächlich auch ein bisschen Bammel vor. Aber
wir hatten heute schon fast den ersten Sturz, weil Steffi beide Hände am Lenker, am Handy hatte, während ich nach links abgebogen bin.
Da habe ich mir gar nicht mitgekriegt.
Ja, siehste?
Ja, aber also ich sag mal so, also mich vom Rad zu kriegen ist auch nicht so einfach. Ja, da bin ich auch immer noch Vorkrosser. Ja. Das ist aber auch bei euch im Podcast mal gewesen. Ich habe ja bei euch die ersten Podcasts auch alle gehört, jetzt ein bisschen weniger, weil ich einfach keine Zeit
habe. Ich habe einfach keine Lust, euch zuzuhören. Keine Lust.
Nee, das nicht. Aber da habt ihr ja darüber auch geredet, wie ich damals zu Schwalbe gekommen bin. Und das war ja auch so eine geile Vorkursgeschichte, der cool erzählt. Das hast du bestimmt schon längst wieder vergessen. Aber da bin ich tatsächlich gestürzt. Da ist mir das Lager gebrochen, Kobel, irgendwas bei der Deutschen Meisterschaft. Und da bin ich komplett ausgerastet. Und so habe ich dann auch meine Schwalbe-Sponsoring bekommen. Und ich glaube, deswegen will der Kollege jetzt auch gerne noch mitkommen und einfach sehen, wenn da richtige Emotionen kochen. Wenn die Emotionen kochen, ja.
Genau, Michael wird auch ein bisschen fotografieren dort, weil Schwalbe hat so eine neue Reifenserie, Subless. Habe ich es richtig gesagt, ne? Subless. Ja, ich glaube schon. Und dafür werden wir noch ein paar Fotos machen, dann wird es vielleicht eine Story auch bei Schwalbe geben. Je nachdem, ob er scharfe Bilder hinkriegt. Und alles in allem wird es, glaube ich, eine super Erfahrung. Ich habe mega Bock da drauf und freue mich, wenn es in 2 Wochen losgeht. Wie schaut dein Training bis dahin jetzt noch aus? Was hast du noch auf dem Zettel?
Ich weiß noch nicht genau. Wir haben ja heute noch mal ein bisschen am Radl geschraubt. Mal den Sattel verschoben.
Du greifst ja auf ein riesiges Netzwerk an Profi-Trainern und allen möglichen Leuten zurück. Wer wird da noch zum Einsatz kommen? Was gibt es noch für geheime Trainingsmethoden, die du da vor dem Start noch machen wirst?
Also ehrlich gesagt war es so, dass ich mir wirklich Gedanken gemacht habe, ich bin vor den letzten 3 Wochen noch nie länger als 110 Kilometer gefahren. Und 110 Kilometer bin ich genau 3-mal in meinem Leben gefahren. Also das war es auch. Und ich hätte gar nicht gedacht, dass ich das überhaupt packe, jetzt irgendwie 150 zu fahren. Oder auch mal, also ich bin, glaube ich, in der einen Woche, vor 2 Wochen bin ich 300 Kilometer gefahren in einer Woche, was wahrscheinlich für einen Rennradfahrer jetzt Pillepalle ist. Aber für mich schon irgendwie viel. Und es ging halt ganz gut. Und deswegen, ich glaube, wichtig ist, dass man halt mental weiß, es geht. Und dann geht das schon. Was mir jetzt wirklich Sorgen macht, ist tatsächlich, dass ich weiß, in meinem Tempo kriege ich das schon irgendwie hin. Dann könnte ich auch mal 10 Stunden im Sattel sitzen oder 11. Aber du willst ja auch ein bisschen schneller fahren und das, da wird man noch sehen, wie das funktioniert.
Auch das werden wir, das Problem werden wir lösen.
Ja,
aber du musst einfach so schnell fahren wie ich und dann passt das.
Genau, das dachte ich mir vorhin auch so. Das ist eigentlich ein geiler Spruch, fahr halt einfach schneller.
Ja. Heul nicht rum.
Ja. Aber ich habe keinen richtigen Plan. Ich fahre halt noch ein bisschen und dann hast du ja gesagt, wie viele Tage vorher nichts mehr machen? 5. Oder nicht nichts mehr, sondern nur noch leicht.
Nur noch leichte Beine fallen lassen.
Nur Beine fallen. Nur noch pedalieren, rollen und dehnen.
Ja. Wahrscheinlich jetzt jeder, der wirklich weiß, wie man trainiert, ja, denkt sich so, oh Gott, ey, Pfeifen.
Aber was machst du jetzt noch?
Ja, ich versuche jetzt tatsächlich, ich bin gestern irgendwie 80 Kilometer gefahren, heute 70, also ich versuche jetzt morgen nochmal eine lange Runde zu fahren, also wirklich nochmal deutlich über 100, vielleicht an die 150 dran, und dann muss ich tatsächlich auch nochmal auf ein Fotoshooting, Montag, Dienstag, und dann werde ich mich ja wahrscheinlich danach relativ ruhig halten, auch nochmal so ein paar lockere Einheiten fahren, und dann steht ja schon am, stehen wir am 3.
An der Startlinie.
An der Startlinie.
Oh Gott, das ist nicht mehr lang.
Ja. Und dann geht's los. Wie gesagt, es ist kein ganz normaler Podcast oder nicht so, wie wir die normalerweise aufbauen, aber trotzdem möchte ich dir gerne noch die drei Fragen stellen, die ich jedem unserer Gäste stelle.
Oh Gott, jetzt wäre es gut gewesen, ich hätte ein paar Podcasts gehört.
Ja. Und zwar, mein größter Erfolg ist?
Kommt in 3 Wochen, wenn ich die Deutschlandtour geschafft habe.
Das bewegt mich?
Mein Rennrad zurzeit. Mein Gravelbike.
Und das beste Erlebnis, was ich jemals auf dem Bike oder neben dem Bike erlebt habe?
Oh, da muss ich jetzt so ein richtig langweiliger Rennfahrer sein und sagen, dass ich WM-Medaillen gewinnen schon echt geil fand. Ich merke das immer wieder, so einfach Rennfahrer, so richtig durch und durch. Ich liebe das, ich habe das schon immer geliebt. Und wenn mich jemand fragt, was, wenn ich irgendwann mal heiraten sollte und dann 5 Jahre später fragt mich irgendwer, was war das Schönste in deinem Leben, dann würde ich wahrscheinlich immer noch sagen, WM-Medaillen zu gewinnen oder irgendwie irgendwelche Titel zu gewinnen, weil ich weiß nicht, das ist halt immer so eine Aufregung, irgendwo an der Startlinie zu stehen und sich dann gegen irgendwie so viele durchzusetzen und sich selber auch so zu überwinden, das kann einem auch keiner wegnehmen, und da denke ich gern dran.
Ja. Wunderbar. Vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch 2 gute Trainingswochen.
Ich dir auch.
Und dann sehen wir uns am 2., 3. Juni.
In Dresden, aufgestrapst und ready to go.
Genau. In diesem Sinne, vielen Dank, und mach's gut.
Danke dir, Tobi. Ciao, ciao.